Stadtkantine. Intendantin Ute Lemm im Gespräch mit Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Der Theaterpodcast des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters.
Ein herzliches Moin an alle, die uns zuhören. Und bei uns hier im Tonstudio im Rendsburger Stadttheater geht es heute um unsere nächste große Schauspielpremiere. Die letzte in der Saison 2022-23. Auf dem Spielplan steht am 23. Juni die Uraufführung von Durchforsten, einem Öko-Thriller nach Otto Ludwig. Und wir spielen dieses Stück nicht auf einer unserer Landestheaterbühnen, sondern mitten in der frisch eröffneten Kunstausstellung der Nordart in Büdelsdorf. Also jede Menge Themen und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, lieber Herr Appelt, unserem Schauspieldirektor, und mit dem Regisseur Moritz Koch. Herzlich willkommen, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Den besonderen Ort werden wir natürlich auch gleich thematisieren, aber zuerst eine Frage an Sie, lieber Herr Appelt. Sie wollten, bevor Sie vor einigen Jahren ans Theater gegangen sind, eigentlich Förster werden. Jetzt steht die Premiere Durchforsten an und der Titel ist ernst gemeint. Es geht um das Bewirtschaften eines Waldes. Ist das ein Lieblingsthema?
Nee, aber eines, das mir sehr vertraut ist und weil wir leider in einer Zeit leben, wo uns der Umgang mit unseren Ressourcen und der ganze Raubbau, der an unseren Wäldern getan wird, und auch Abholzungen für Braunkohle, Tagebau in Lützerath und Hambacher Forst, alles, das drängt sich auf, dieses Thema, dem mich zu nähren. Aber meine Forstvergangenheit, die ich romantisch verkläre, hat natürlich mit diesen Realitäten dann wenig zu tun, aber hilft doch sehr, um dieses Thema umso leidenschaftlicher anzugehen.
Romantische Verklärung ist da ein schönes Stichwort, denn so gerade in der deutschsprachigen Kultur, in der Musik, in der Literatur, in der bildenden Kunst spielt der Wald ja immer wieder eine besondere Rolle, der ja wiederum eigentlich was anderes ist als ein Forst. Lieber Herr Koch, haben Sie persönlich einen besonderen Bezug zum Wald?
Ich komme vom Dorf aus Baden-Württemberg, in der Nähe von Heidelberg. Und wir haben am Waldrand gewohnt und ich war sehr viel im Wald als Kind. Das war ein großer Spielplatz für mich. Und später ich habe es auch als Teenager habe ich das auch romantisch verklärt. Und ich bin mehrere Jahre bin ich immer samstags, sonntags ganz früh aufgestanden und habe mir mein Fernglas genommen und bin in den Wald gegangen, um Rehe zu sehen. Und wenn ich dann tatsächlich mal einem Reh über den Weg gelaufen bin, war das ein Highlight. So. Ich mag den Wald gerne und bin gerne im Wald.
Das ist schön, dass Sie gleich diesen Bezug zum Dorf herstellen, denn es gab ja auch in fern zurückliegenden Jahrhunderten wirklich die Tradition, dass immer ein Stück Wald auch zum Dorf dazugehörte und gemeinsam bewirtschaftet wurde. Es war so eigentlich immer auch durchaus eine gewisse Einheit da. Jetzt ist dieses Stück Durchforsten eine Stückentwicklung auf der Basis eines sehr erfolgreichen Theaterstücks aus dem 19. Jahrhundert. Und Sie, lieber Herr Appelt, haben es vorgeschlagen, dieses Stück von Otto Ludwig 1850 veröffentlicht, der Erbförster, nun als Grundlage für unseren Theaterabend zu nehmen. Warum gerade ein so altes Stück?
Ach, das hat ganz große Qualitäten, das Stück. Neben der Grundfragestellung, die uns jetzt schwerpunktmäßig interessiert, gibt es da natürlich auch noch viele andere Dinge, die unser Leben und unsere Welt ausmachen. Es erinnert ein wenig an Familie Schroffenstein von Heinrich von Kleist. Romy und Julia ist auch dabei. Michael Kohlhaas ist enthalten. Der Förster im Silberwald, aber irgendwie auch. Und ich hatte vor vielen Jahren mit diesem Stück mal zu tun, hatten wir schon mal auf die Bühne gebracht in Gießen, mit großem Erfolg. Aber jetzt dachte ich, wir sind jetzt wieder 15 Jahre weiter oder fast 20. Und aufgrund der neuesten Vorkommnisse eben in Lützerath und Hambacher Forst etc. pp. Oder die Klimakleber, es geht ja eigentlich auch um zivilen Ungehorsam, um das sich radikalisieren, um gegen herrschende kommerzielle Zwänge anzukämpfen. Das ist eigentlich ein Schwerpunktthema. Und das hat es allerdings bei Otto Ludwig auch schon gegeben. Es war ja die Zeit der industriellen Revolution und auch gerade eine politische Revolution, die nämlich von 48, die gerade gescheitert war. Das hat er da alles eingebaut. Aber wir haben das ordentlich auffrisiert nochmal. Und da erwarten wir sehr viel Nachdenkpotenzial für die Zusehenden.
Also jede Menge Themen, die erstmal dazu einladen, sich mit Ihnen auseinanderzusetzen. Eine Liebesgeschichte steckt ja auch noch drin. Lieber Herr Koch, was haben Sie denn jetzt mit diesem alten Text gemacht? Haben Sie sich diese Themen rausgezogen, anders kombiniert? Wie sind Sie damit umgegangen?
In mehreren Schritten. Ich würde sagen, ich habe den Text etwas entstaubt, denn der Original ist der Text von 1850 und ich würde sagen, damals herrschte doch ein sehr anderes Männer-, Frauen- und Gesellschaftsbild. Das habe ich zum großen Teil rausgenommen oder entschlackt. Und ich habe es verschnitten mit anderen Texten, sehr modernen Texten, die ich aus dem Internet mir gesucht habe, aus Foren aus der Waldbesetzer-Szene, wo die Menschen sich austauschen. Es gibt ein Medium, das ist eine Zeitung, eine selbstgemachte Fansein-Zeitung aus der Waldbesetzer-Szene. Da habe ich ganz tolle Texte drin gefunden. Und Und aus der Selbstdarstellung der großen Kohleindustrie im Internet habe ich auch zitiert. Also wir haben uns von allen möglichen Seiten Texte genommen, die das große Thema umkreisen, würde ich mal sagen. Und diese Texte alle miteinander montiert. Ich glaube ja, dass das insgesamt das ganze Thema mit der Nachhaltigkeit und überhaupt die Frage, wie gehen wir um mit der aktuellen Situation, dem Punkt, an dem wir stehen als Weltgemeinschaft mit unserem Planeten. Ich glaube, dieses Thema ist sehr stark in unserer Gesellschaft auch ein Generationenthema, ein Generationenkonflikt. Und ich glaube, das wird noch sehr viel stärker werden, ehrlich gesagt. Und so habe ich ganz bewusst und mit Absicht nicht nur den Konflikt zwischen dem Förster, dem es um die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes, und dem Fabrikanten, dem es um die wirtschaftliche Nutzung des Waldes geht, diesen Konflikt habe ich erweitert um die Haltung der jungen Generation, die nochmal eine ganz andere Position bezieht. Und das habe ich wiederum mit diesen Texten, die ich da von Indymedia und RiseUp.com und diesen ganzen revolutionären Plattformen.
Und jetzt klingt das vielleicht ein bisschen danach, als ob man auf der einen Seite eine Geschichte hat, die sich ereignet mit handelnden Figuren, die etwas erleben. Und dazu parallel gibt es den Strang mit diesen sehr heutigen Texten. Lassen Sie das nebeneinander herlaufen oder verbinden Sie das miteinander?
Also es bleibt, ist und bleibt eine, also wir haben den Otto-Ludwig-Text als Basis und der grobe Geschichtenverlauf ist auch der von Otto Ludwig. Also wir erzählen eine Geschichte. Und diese neuen Texte sind da reingeflochten, aber schon als Dialogtexte. Also wir brechen nicht komplett mit der Form, die Otto Ludwig da vorgegeben hat, indem wir mit Rollen und Figuren ein geschichtenerzählendes Theaterstück aufführen.
Wir reden über den Wald, wir werden aber bei der Premiere mitten in einer historischen Fabrikanlage sitzen, in der Büdelsdorfer Karlshütte, 1827 ein Industrieunternehmen, damals gegründet, damals als das erste in Schleswig und in Holstein, das erste Eisenwerk im dänischen Gesamtstaat. Herr Appelt, wie passt das zum Wald?
Oh, es passt ganz wunderbar, weil der Kontrahent des Försters, der Herr Stein, eine metallverarbeitende Industrie unterhält, die eben aber nur funktioniert, wenn mit Holz geheizt wird. Und das Holz wird dem Wald entnommen. Insofern passt das gut. Die Industrie ist einfach eine unglaublich schöne Kulisse, die wir nutzen. Und wir haben aber auch nicht ganz auf den Wald verzichtet. Wir haben da einige Raummeter Totholz aufmarschieren lassen und erhoffen da eine schöne Kontrastwirkung davon.
War das auch Ihr Eindruck, Herr Koch, als Sie das erste Mal in diesen Räumlichkeiten standen, dass das jetzt auch gerade für diese Geschichte besondere Möglichkeiten bietet, um sie zu erzählen?
Absolut, absolut. Weil also erstmal ist der Raum an und für sich schon sehr theatral. Der erzählt schon so ganz viel Geschichte. Aber natürlich diesen Streit um den Wald, ob er nun abgeholzt wird oder nicht, an diesen Ort zu verlegen, finde ich einen ganz tollen Kniff, weil es natürlich unten drunter noch eine weitere Aussage trifft, dass, naja, besonders viel Wald ist auch dort schon gar nicht mehr übrig. Und der Förster klammert sich an ein romantisches Bild von seinem Wald, seinem Forst, den er 40 Jahre lang aufgeforstet hat. Und wer von außen drauf guckt, sieht, da ist nicht mehr besonders viel Leben drin. Und das ist leider Gottes, muss ich sagen, glaube ich, ein ziemlich starkes Bild für die Situation, in der wir uns befinden, in unserer Industriegesellschaft, in unserem Verhältnis zur Natur. Das ist, glaube ich, genau das.
Wer jetzt im Sommer durch die Harzberge fahren wird, wird das sehen, an wie vielen Stellen nicht mehr viel Wald übrig ist und wo bestimmte Ausflugsziele plötzlich nicht mehr im Wald, sondern auf der Heide stehen, weil der Wald drumherum verschwunden ist. Lieber Herr Apelt, das heißt, Sie sind ja auch für die Ausstattung sozusagen verantwortlich bei diesem Stück. Da mussten Sie jetzt gar nicht mehr so viel an Bühnendekoration dazu erfinden. Sie arbeiten, vermute ich, vor allen Dingen mit Licht.
Wir werden mit Licht arbeiten, so ist es. Und wir werden bestimmte Stellen und im Hochofen bis zum Teil in 9 Meter Höhe bespielen. Mit schwindelfreien Schauspielern natürlich. Aber wir werden natürlich auch noch eine sehr, glaube ich, imposante Ton- und Klangkulisse zusätzlich dabei haben, die in diesem Raum eine ganz besondere Wirkung hervorbringen wird. Und da haben wir einen wunderbaren Musiker, mit dem Moritz Koch schon eigentlich einige Male gearbeitet hat. Und der macht großartige Dinge, nur so eine kleine Geschichte. Er erzeugt das Geräusch einer Motorsäge, indem er mit einer elektrischen Zahnbürste an einem großen Donnerblech entlang fährt. Und solche Tricks hat er drauf, er niest. Das ist ganz, ganz beeindruckend. Da hat man was ganz Besonderes noch.
Sie sind jetzt selber ja auch Schauspieler, Herr Koch, und haben oft auch in Räumen Theater gespielt, die nicht von der Idee her Theaterräume sind. Was macht man als Darsteller, um so etwas zu einem szenischen Raum zu erklären?
Naja, letztendlich ist ja schon die Entscheidung, dort Theater zu spielen, ist ja schon die Erklärung. Ist ja schon, dass wir machen das jetzt hier. Eigentlich ist der Spieler da gar nicht, oder die Spielerin, das ist gar nicht so wahnsinnig anders. Was sehr wohl sehr anders ist, ist, dass die Produktionsbedingungen einfach sehr ungewohnt sind. Und das betrifft auch nicht nur die SpielerInnen, sondern eigentlich das gesamte Team. Dass man sehr viel improvisieren muss und sich nicht auf seine so läuft, so machen wir das immer, verlassen kann, weil das alles so nicht gegeben ist. Und man muss, das mag ich eigentlich sehr gerne, so zu arbeiten, weil es weil es in allen wieder diesen kreativen Geist weckt, dieses, wie lösen wir denn das Problem? Und dann passiert auch sofort ganz automatisch, dass alle ganz viele Ideen haben, was man mit diesem Raum noch alles machen kann und was man da rausholen kann. Und das mag ich sehr gern, wenn diese kreative Stimmung entsteht. Was man halt, man muss viel Geduld haben miteinander, man muss sich drauf einlassen. das gilt für alle. Man muss sich halt drauf einlassen.
Ich finde an solchen Orten immer besonders faszinierend, dass man eben nicht diese uns so vertraute Trennung hat zwischen der Bühne und dem Backstage-Bereich, wo man einfach auch weiß, wo kann man sich zurückziehen, wo ist man außerhalb der Szene, sondern das muss ja eigentlich neu definiert werden. Und plötzlich ist jeder Weg durch eine solche Halle eigentlich schon ein Auftritt. Also muss ja mitgedacht werden,
dass der
Darsteller, die Darstellerin schon wahrgenommen wird. Aber, und das ist ja dann immer die andere Schwierigkeit, wie probt man in einer dann ja eigentlich laufenden Ausstellung?
Ja, das wird auch nochmal spannend. Noch sind wir ja auf der Probebühne. Und auch das ist interessant, weil diese Kulisse, die wir dort dann im Original haben, die kann man überhaupt nicht darstellen auf einer Probebühne. Und ich sage zu den SpielerInnen immer, alle Arrangements, die wir jetzt hier so finden und gut finden, die sind provisorisch. Weil sobald wir dann in diese Halle kommen, werden wir gucken müssen, ob das sich dort bewahrheitet. Und da haben wir dann nicht so viel Zeit, da müssen alle dann halt eben sehr flexibel sein und sagen, okay, wir machen es ganz anders. Und das ist persönlichkeitsabhängig, wie gut man das kann und wie gerne man das tut, aber genau. Und wenn wir dann dort proben werden, dann werden wir einfach immer nach Schluss der Ausstellung kommen wir und haben dann nochmal 3 Stunden bis in die Nacht, um diese Proben dann dort zu machen. Das heißt aber auch, wir müssen ziemlich gut vorbereitet und ziemlich fertig sein, wenn wir dorthin gehen, um dann die Flexibilität zu haben und um dann in der wenigen Zeit das dahin zu knallen.
Immerhin ist es wetterunabhängig, sonst hat man das ja gerne bei Open-Air-Spielorten, dass die erste Probe auch die letzte gewesen ist, je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt. Das Problem haben wir zum Glück in der überdachten Halle nicht.
Wobei, man hat mir gesagt, es wird sehr laut, wenn es regnet. Ich bin auch darauf gespannt.
Auch das werden wir ausprobieren müssen, was da noch zusätzlich für eine Geräuschkulisse entsteht, die man auch im Vorhinein nicht so richtig planen und proben kann. Lieber Herr Apelt, wie würden Sie es zusammenfassen? Was erwartet unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
Auch es werden alle Sinnesorgane, der Kopf, die Augen, die Ohren, das Herz und der Bauch, die werden alle auf ihre Kosten kommen. Und wenn wir dann ein paar Zuschauer zum Nachdenken über unsere Weltsituation gebracht haben, dann hätten wir doch viel erreicht.
In diesem Sinne ein herzliches Toi, Toi, Toi Ihnen für diesen Endspurt jetzt in Richtung Premiere. Ich möchte gerne auch die Gelegenheit nutzen, um mich bei den Menschen hinter der Nordart, also beim Ehepaar Johanna und Hans-Julius Ahlmann und bei den Kuratoren Inga Aru und Wolfgang Gramm sehr herzlich zu bedanken für diese Kooperation. Jetzt danke ich aber erstmal Ihnen, lieber Herr Koch, lieber Herr Apelt, wie gesagt, toi, toi, toi für den Endspurt und ich freue mich sehr auf diese ganz besondere Premiere in einer an sich ja schon sehr farbenprächtigen und abwechslungsreichen Spielzeit. Vielen Dank Ihnen.
Wir sind nicht allein auf der Welt.